Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Kehrtwende. US-Präsident Obama verzichtet vorerst auf den großen Raketenschutzschild über Europa. Wir erläutern die Gründe. Weniger schlimm, die Schweizer Nationalbank rechnet jetzt mit einer geringeren Rezession. Freispruch, zwei Frauen, welche der Weltwoche vertrauliche Informationen aus dem Zürcher Sozialamt weitergegeben haben, bleiben straflos. Profitables Drecksgeschäft, pädophile Darstellungen im Internet seien ein riesiges Geschäft, warnt die UNO. Und Vorsicht beim Medienkonsum. Was man da vorgesetzt bekommt, ist schlecht verdaulich, wettert der Festredner, ausgerechnet am Kongress der Verleger.
Ungenauigkeit, im Text steht Pfusch, ist an der Tagesordnung. Aus dem Internet gegoogelt und schrill umformuliert, werden aus dem Nichts Schlagzeilen und aus wenig umfassende Texte.
Ueli Maurers hochamtliche Standpauke an die Verleger, Teil unseres Dossiers über die Zukunft der Zeitungen. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Georg Aufdermauer mit dem Nachrichtenüberblick.
Der amerikanische Präsident Obama hat entschieden, das umstrittene Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien zumindest vorerst nicht zu bauen. In einer Rede sagte Obama, die in Polen und Tschechien geplanten Anlagen sollten an andere Orte verlegt werden. Zudem würden auf Schiffen Raketenabwehrsysteme installiert. Mit dem System wollte der frühere US-Präsident Bush einen Raketenangriff Irans auf Europa abwehren. Das Abwehrsystem wurde vor allem von Russland als Provokation empfunden und kategorisch abgelehnt. Die Schweizerische Nationalbank schätzt die Wirtschaftslage deutlich besser ein als vor 3 Monaten. Sie rechnet damit, dass die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr um 1,5 bis 2% schrumpft. Bisher ging sie von einem Minus von bis zu 3% aus. Und trotzdem, die Nationalbank bleibt vorsichtig. Sie lässt den Leitzins bei 0,25% und versorgt die Wirtschaft weiterhin großzügig mit Geld. Beides soll dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft tatsächlich erholen kann. Die Arbeitnehmerorganisation Angestellte Schweiz verzichtet in der aktuellen Lohnrunde auf generelle Lohnforderungen. Im Vordergrund stünden die Sicherung der Arbeitsplätze, der Erhalt der Kaufkraft und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, teilt die Arbeitnehmerorganisation mit. Der befristete Verzicht auf generelle Lohnerhöhungen ist allerdings auch an Bedingungen geknüpft. So seien Lohnkürzungen nur dann tolerierbar, wenn Unternehmen in ihrer Existenz bedroht seien. Das Bezirksgericht Zürich hat 2 ehemalige Mitarbeiterinnen des Zürcher Sozialdepartements freigesprochen. Die beiden hatten der Zeitschrift Weltwoche vertrauliche Informationen weitergegeben. Diese sollten Missstände im Sozialdepartement aufzeigen. Die Staatsanwaltschaft warf den beiden deshalb Amtsgeheimnisverletzung vor. Das Gericht urteilte nun, dass sie tatsächlich Amtsgeheimnisverletzung begangen hatten. Es hatte doch eine Ausnahmeklausel angewendet. Demnach werden Angeklagte freigesprochen, wenn eine Amtsgeheimnisverletzung der einzige Weg ist, um Missstände anzuprangern. Bundespräsident Hans-Rudolf Merz hat die Bankiers zu Eigenverantwortung, Bescheidenheit aufgerufen. Der abtretende Präsident der Bankiervereinigung Pierre Mirabeau forderte vom Finanzplatz Schweiz dagegen einen selbstbewussteren Auftritt. Bundespräsident Merz versicherte am Bankentag, am Ideal eines starken, aber schlanken Staates festzuhalten. Der Vorschlag der Banken für einen echten Abgeltungssteuersatz werde engagiert geprüft. Bundesrat Ueli Maurer ist mit den Schweizer Medien hart ins Gericht gegangen. Er wirft ihnen Pfusch und Anbiederung vor und dass sie ihre eigentlichen Aufgaben vernachlässigen würden. Statt zu informieren, die Diskussion zu ermöglichen und die Mächtigen zu kontrollieren, wird die Schweiz von gleichgerichteten Medien dominiert, sagte Maurer am Jahreskongress der Schweizer Verleger. Maurer rief zur Verbesserung der Qualität der Medien auf. Zudem sprach er sich gegen Monopole aus. So solle sich auch die SRG Ideswiss dem freien Wettbewerb stellen müssen. Der Zürcher Medienverlag Tamedia kann das Westschweizer Verlagshaus Edipress übernehmen. Die Wettbewerbskommission WECO hat die Übernahme bewilligt. Sie argumentierte, Tamedia gewinne auf den meisten Märkten keine Marktanteile hinzu, denn die beiden Verlagshäuser seien auf verschiedenen Märkten tätig. Tamedia in der Deutschschweiz und Edipresse in der Romandie. Der ehemalige Bundesrat Joseph Theiss soll im nächsten Herbst für ein Jahr das Präsidium der UNO-Generalversammlung übernehmen. Die Schweiz habe eine entsprechende Kandidatur eingereicht, bestätigt das Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Turnusgemäß steht ab Herbst 2010 die Präsidentschaft wieder einem westeuropäischen Land zu. Neben der Schweiz interessierte sich bisher auch Belgien für das Amt. Zurzeit präsidiert der Liber Ali Trekki die UNO-Generalversammlung. Der von der indonesischen Polizei seit langem gesuchte Terrorist Nordin Top ist laut den Behörden tot. Der zuständige Polizeichef von Zentraljava sagte, Nordin sei bei einer Razzia gegen militante Islamisten getötet worden. Die Fingerabdrücke und weitere Merkmale am Körper seien eindeutig. Bereits im August hatten die indonesischen Behörden gemeldet, Nordin sei getötet worden. Nach DNA-Tests wurde die Meldung jedoch widerrufen. Bei einem Bombenanschlag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden mindestens 16 Menschen getötet, unter ihnen 6 italienische NATO-Soldaten, wie das italienische Verteidigungsministerium berichtet. Rund 40 weitere Personen wurden verletzt. Ein Selbstmordattentäter hatte einen italienischen Militärkonvoi gerammt und einen Sprengsatz gezündet. In Somalia haben Aufständische einen Selbstmordanschlag auf die Friedenstruppe der Afrikanischen Union verübt. Es habe 2 gewaltige Explosionen am Flughafen Mogadischu gegeben, sagte ein Regierungssprecher. 9 Soldaten der Friedenstruppe seien getötet worden, unter ihnen der stellvertretende Kommandeur. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.318 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.800 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1,5164 gehandelt, der Dollar zu 1,0293. Die Wetterprognose. Am Abend fällt im Osten und in den Bergen lokal noch etwas Regen. Morgen liegt über dem Flachland zäher Hochnebel, sonst ist es wegen dem Föhn ziemlich sonnig. Die Höchstwerte steigen auf 22 mit Föhn lokal auf 25 Grad. Im Süden ist es morgen noch teilweise sonnig und gegen Abend ist etwas Regen möglich. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen rund 22 Grad. Am Samstag ist es im Osten zuerst noch föhnig, sonst gehen Regenschauer nieder. Am Sonntag geht es wechselhaft weiter und zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen erreichen 19 bis 24 Grad.
Sie hören nicht oder Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Schutz ja, aber ohne Schild. Fragen zu einer größeren amerikanischen Kehrtwende. Krankenversicherung ja, aber ohne Staat. Diskussion über eine große amerikanische Kompromissübung. Rezession ja, aber weniger heftig. Die Schweizer Nationalbank und ihre revidierte Prognose. Konjunktur und zwar ohne Grenzen. Wenn ein Geschäft boomt, dann Kinderpornografie. Der Flüchtlingsstrom ist gebremst, aber auch der Geldstrom. Augenschein in Lampedusa. Hohe Absätze. Bei diesem Traktandum reden britische Gewerkschafter nicht von hohen Verkäufen. Und Zeitungen. Nur weil jeder Zugang zum Internet hat, ist die Zeitung noch lange nicht tot, sagt der Kenner.
Der überwiegende Teil der erwachsenen Bevölkerung habe überhaupt kein Interesse daran, sich nachts nochmal an den Laptop zu setzen und den hochzufahren, um zu gucken, ob noch was Prickelndes passiert ist.
Die Zeitung wird überleben, hören die Verleger am Verlegerkongress. Das ist aber nicht alles, was sie da zu hören bekommen. Das Dossier zur Zeitung im Echo der Zeit, ohne Ung. Kurswechsel. Ab heute gilt das Gegenteil. US-Präsident Obama verzichtet auf den Hightech-Raketenabwehrschirm, der bisher ein Kernstück amerikanischer Politik gegenüber dem Iran und gegenüber Russland gewesen war. Der Schild, der speziell gegenüber Russland zu großen Spannungen geführt hat. Markus Keim ist Experte für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er hat kürzlich über Obamas transatlantische Sicherheitspolitik publiziert. Ich fragte ihn, wieso diese Kehrtwende?
Es gibt eine Reihe von Gründen, aber ich glaube, es hat nur zum geringsten Teil mit dem Iran zu tun und seinen Fähigkeiten, Langstreckenraketen zu entwickeln, sondern es hat viel, viel mehr damit zu tun mit einem Paradigmenwechsel in den amerikanisch-russischen Beziehungen, der bereits seit dem Amtsantritt Präsident Obamas erkennbar ist. Russland wird im Gegensatz zur Zeit unter der Bush-Administration mittlerweile als wichtiger Partner der USA betrachtet und dementsprechend kommt man ihm in bestimmten Fragen auch entgegen.
Nämlich in welchen?
Es gibt eine Reihe von Baustellen der amerikanisch-russischen Beziehung. Eine erste ist die Frage der Abrüstung und Rüstungskontrolle. Und da ist es bereits gelungen, bei dem Obama-Besuch im Juli in Moskau eine Übereinkunft herzustellen, den START-Vertrag, der im November ausläuft, weiter zu verlängern. Eine zweite Baustelle ist die Frage einer möglichen NATO-Mitgliedschaft Georgiens und der Ukraine. Da hat es auf dem NATO-Gipfel in Bukarest im vergangenen Jahr einen entsprechenden Beschluss gegeben, dass die Tür für diese beiden Länder offen bleiben wird. Und auch da hat die Obama einen Kurs eingeschlagen, diese Frage letztlich nicht abzulehnen, aber erstmal auf die lange Bank zu schieben. Und entlang dieser Linie ist eigentlich auch die heutige Entscheidung zu lesen, das Raketenabwehrsystem in Mittelosteuropa ja nicht endgültig zu beenden, aber auch erstmal zu vertagen und nicht weiter zu verfolgen.
Was kann denn Washington für diesen Verzicht bekommen? Was erhofft man sich?
Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. In der Politik gibt es nichts umsonst und ich glaube, die Regierung Obama setzt genau darauf, tatsächlich jetzt für dieses Entgegenkommen von Russland etwas zu bekommen. Das ist natürlich schwer von außen zu beurteilen. Meine Vermutung ist, und ich glaube, damit stehe ich nicht alleine, dass eine der Kardinalfragen sein wird, Zukunft des iranischen Atomprogramms, aber noch präziser formuliert, die Frage einer neuen Sanktionsrunde im Rahmen der Vereinten Nationen. In der kommenden Woche treffen sich die beiden Präsidenten, Obama und Medvedev, im Zusammenhang mit der UN-Generalversammlung in New York. Und ich glaube, da wird genau diese Frage auf der Tagesordnung stehen. Bislang hat sich Russland sehr dagegen gesperrt, eine erneute Runde von Sanktionen gegenüber Teheran einzuläuten. Und ich wäre nicht verwundert, wenn das genau der Verhandlungsgegenstand ist. Und ich glaube, sollte Russland sich in dieser Frage nun offener zeigen, dann können wir lesen, dass es tatsächlich ein dieser Deal gewesen ist, zu sagen, wir legen die Raketenabwehr in Mitteleuropa auf Eis aus amerikanischer Perspektive. Und dafür ist Russland bereit, in der Frage von Iran-Sanktionen größere Flexibilität an den Tag zu legen.
Und da sagt Russland, es gibt keinen Deal. Ist es denkbar, dass die Amerikaner einen so großen Schritt rückwärts machen, ohne dass sie dafür eine Zusicherung haben, mindestens, dass sie dafür was bekommen?
Also anstelle des russischen Präsidenten oder des russischen Außenministers würde ich natürlich auch behaupten, dass es keinen Deal gibt. Ich kann natürlich nicht das Gegenteil beweisen, aber es liegt nahe. Warum sollten die USA sonst dieser Kritik Moskaus, die eben die Regierung Putin und Medvedev seit Jahren geäußert haben, jetzt nachzukommen?
Gibt es andere Bereiche, in denen sich die Amerikaner von den Russen etwas erhoffen, das sie mit diesem Verzicht auslösen könnten?
In der Tat, weil das neue Paradigma amerikanischer Russlandpolitik ist ja, dass man Russland trotz aller gebotenen Kritik an den innenpolitischen Verhältnissen in Russland als Partner in der internationalen Politik benötigt. Und da gibt es eine Reihe von Baustellen. Iran haben wir gerade angesprochen. Und die zweite Frage ist der ungeklärte Status des Kosovo, wo man eben tatsächlich die Russland als Partner im VN-Sicherheitsrat benötigt. Eine dritte Frage wäre zum Beispiel die zunehmenden russischen Rüstungsexporte nach Lateinamerika und anderes mehr. Das heißt, in vielen Fragen und hinzuzufügen wir noch eine Reihe von Regionalkonflikten. Das heißt, in vielen Detailfragen, Einzelfragen der internationalen Beziehungen braucht man Russland und setzt natürlich darauf, dass durch eine allgemeine Stimmungsaufhellung zwischen den beiden Mächten Russland in vielen Fragen sich beweglicher und entgegenkommender zeigen wird.
Nun ist man ja gleichzeitig auch mit dem Versuch beschäftigt, mit dem Iran ins Gespräch zu kommen. Es ist doch denkbar, Sie haben zu Beginn gesagt, das ist sicher nicht der zentrale Punkt, aber es ist denkbar, dass man sich auch vis-à-vis Iran etwas erhofft mit diesem Schritt.
Bisher sind die Signale der Regierung Obama in Richtung des Iran von der iranischen Führung eher abgelehnt worden. Also das jüngste Papier aus Teheran zu Fragen des iranischen Nuklearprogramms ist hier im Westen und auch in den USA enttäuscht aufgenommen worden. Nichtsdestotrotz gibt es ja seit der vergangenen Woche den Beschluss der Regierung Obama, auf bilateraler Ebene direkt zum ersten Mal seit 30 Jahren, seit der iranischen Revolution, mit der iranischen Führung zu verhandeln. Jetzt wird abzuwarten sein, ob das tatsächlich diejenigen innerhalb der iranischen Führung stärkt, die bereit sind, tatsächlich einzelne Konzessionen im Rahmen des Nuklearprogramms zu machen. Das ist aber am heutigen Tag einfach zu früh zu beurteilen und tatsächlich entziehen sich ja auch die Entscheidungsprozesse in Teheran weitgehend den Augen äußerer Beobachter.
Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Installationen für diesen Hightech-Raketenschirm wären in Tschechien und Polen zu stehen gekommen. Dort nimmt die Politik sehr ungern von der Absage Kenntnis. Aus Prag, Mark Lehmann.
Als der tschechische Übergangspremier Jan Fischer am Mittag vor die Medien trat, ließ er sich nicht anmerken, ob er Obamas Entscheidung nachvollziehen kann oder nicht. Er sagte bloß, Obama habe ihm den Verzicht kurz nach Mitternacht telefonisch mitgeteilt.
Dnes krátce po půlnoci se mnou telefonicky spojil prezident Spojených států amerických, aby mě...
Fischer ließ sich keine Stellungnahme entlocken, was aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass die tschechische Regierung kaum glücklich ist über die Nachricht aus Washington. Viele Prager Politiker waren stets für den geplanten Radarschirm auf tschechischem Boden, nicht zuletzt, weil sie sich davon eine größere Nähe zu den Amerikanern versprachen. Auch der polnische Premier Donald Tusk wollte den USA ein guter Verbündeter sein und erhoffte sich von den amerikanischen Raketenplänen letztlich mehr Sicherheit für sein Land. Dies freilich im krassen Gegensatz zur Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung. Die Menschen in Polen und Tschechien wollten nichts wissen von der Raketenabwehr, weil sie befürchteten, selbst zur Zielscheibe feindlicher Angreifer zu werden. Sie demonstrierten zu Zehntausenden, aber ihre Einwände blieben ungehört. Die Regierenden beider Länder unterzeichneten im vergangenen Sommer unverdrossen die Verträge mit der Bush-Regierung, die ihnen das Gastrecht mit üppiger Militärhilfe versüßen wollte. Nun ist unklar, ob die Osteuropäer von ihren amerikanischen Waffenbrüdern große Unterstützung erwarten können, obwohl sie nach Meinung des polnischen Strategieexperten Eugeniusz Smolar genau darauf bestehen sollten.
The only thing we insist is that the United States contributes to modernization of our defenses. Full stop.
Tschechiens Premier Fischer wollte sich bei seiner Medienkonferenz diesbezüglich nicht auf die Äste hinauswagen. Er konstatierte bloß, dass die technische und militärische Zusammenarbeit mit den Amerikanern weitergeführt werde.
Očekáváme, že Spojené státy budou i nadále spolupracovat s Českou republikou na uzavření doprovodných dohod.
Obamas Verzicht dürfte nun aber die Regierungen in Prag und Warschau in ihren Befürchtungen bestätigen, dass der neue amerikanische Präsident nicht die gleiche Sensibilität gegenüber Osteuropa zeigt wie sein Vorgänger. Sie warnten Obama bereits davor, sich zu sehr den Russen anzunähern und dabei die Beziehungen zu den kleinen NATO-Verbündeten zu vernachlässigen. Denn für Tschechien und Polen hätte das amerikanische Raketenprojekt vor allem Sicherheit vor der ehemaligen kommunistischen Hegemonialmacht bedeutet. In Prag und Warschau hat man nicht Angst vor iranischen Raketen, aber man hat Angst vor der russischen Unberechenbarkeit.
Mark Lehmann in Prag. Zu einem anderen Thema des Barack Obama. Die Diskussion über sein Anliegen einer obligatorischen Krankenversicherung für alle Amerikaner wird immer stärker überschattet von einer extremen Polemik von rechts außen. Der Finanzausschuss des Senats sucht nach einem parteiübergreifenden Kompromiss. Das ist bisher nicht gelungen. Jetzt ist aber die Rede von einem möglicherweise entscheidenden Fortschritt. Aus Washington Peter Vögeli.
Scheitern als Erfolg. Dem demokratischen Senator Max Baucus ist es zwar nicht gelungen, nach monatelangen Verhandlungen der sogenannten Gang of Six, einer Gruppe von sechs Senatoren aus beiden Parteien, einen parteiübergreifenden Kompromiss für eine Gesundheitsreform vorzulegen. Und der Plan, den er nun in Eigenregie vorgelegt hat, wird von den Republikanern bislang gar nicht und den Demokraten bestenfalls lauwarm unterstützt. Der Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, sprach wenig enthusiastisch von einem Zitat, weiteren wichtigen Teilchen im großen Puzzle. Und dennoch wird der Vorschlag von Baucus von den großen US-Medien als möglicher Grundstein einer Gesundheitsreform gefeiert. Denn er hat das Potenzial für einen kleinsten, aber gemeinsamen Nenner und das hieße, er könnte Basis für eine erfolgreiche Gesundheitsreform werden. Ein gemeinsamer Nenner ist deshalb so schwierig zu finden, weil die Demokraten unter sich uneinig sind und selbst wenn sie sich einig wären, nur 59 von 60 notwendigen Stimmen im Senat haben, also auch noch Republikaner mit an Bord holen müssen. Und beim 2,5 Billionen Dollar teuren Gesundheitssektor geht es um einen Sechstel der US-Volkswirtschaft. Der Plan von Senator Baucus verzichtet auf die ideologisch heftig umstrittene staatliche Krankenkasse, die ohnehin nur 5% der Amerikaner betroffen hätte, und erntet damit die Zustimmung der Gesundheitsindustrie. Er ermöglicht eine zumindest rudimentäre Krankenversicherung für mehr als 90% der Amerikaner. 25 Millionen Menschen, darunter ein Drittel illegale Immigranten, blieben unversichert. Heute sind es 46 Millionen Nichtversicherte. Unternehmen mit mehr als 50 Angestellten müssen zwar eine Buße zahlen, wenn sie ihren Mitarbeitern keine Krankenversicherung anbieten, aber die Buße ist geringer als bei jedem anderen Reformplan. Und die Kosten für den Baucus-Vorschlag sind nicht nur geringer als bei jedem anderen Plan, sondern sollen durch zusätzliche Steuern und Gebühren sowie Dämpfung des Kostenwachstums unter dem Strich das Staatsdefizit nicht vergrößern, eine Vorgabe von Präsident Obama. In seinen großen Linien klingt der Plan plausibel, dennoch bleiben wesentliche strukturelle Mängel des US-Gesundheitsmolochs unkorrigiert. Doch die Chancen, dass eine Gesundheitsreform überhaupt zustande kommt, sind dadurch größer und ihre möglichen Konturen klarer geworden.
Die Schweizer Wirtschaft ist doch nicht so krank, wie noch vor 3 Monaten befürchtet, sagt die Schweizerische Nationalbank. Trotzdem führt sie die Hilfsmaßnahmen fort, mit denen sie die Schweizer Wirtschaft stützt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler erläutert, ob und wie das zusammenpasst.
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, soll einmal ein kluger Kopf gesagt haben. Ein Eindruck, der sich in den letzten Monaten erhärtet hat. Noch in den Wintermonaten korrigierten die Ökonomen ihre Wirtschaftsprognosen fast im Wochentakt nach unten. Nun revidieren sie ihre Prognosen fast ebenso fleißig wieder nach oben, weil sich die Weltwirtschaft nun offenbar rascher erholt von ihrer Krise als ursprünglich gedacht. Das sieht auch die Schweizerische Nationalbank so. Die Notenbanker gehen neu davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr um 1,5 bis 2% schrumpfen wird. Vor nur 3 Monaten lag ihre Prognose noch um einiges höher, bei -3%. Die obersten Währungshüter sind also deutlich optimistischer geworden. Aber so richtig aufatmen wagen sie dann doch noch nicht. Zu groß seien die Unsicherheiten noch immer. So könnte die Weltwirtschaft erneut in eine Krise rutschen. Die Finanzmärkte könnten wieder in Turbulenzen geraten und auch das Risiko einer Deflation, dass also die Preise auf breiter Front ins Rutschen kommen und niemand mehr kaufen und investieren will, weil es morgen ja noch günstiger sein könnte, auch diese Gefahr sei noch nicht vollendet. Gebannt. Wegen diesen Befürchtungen hat die Nationalbank entschieden, ihre Hilfsmaßnahmen, mit denen sie die Schweizer Wirtschaft stützt, vorläufig fortzuführen. Das heißt, sie lässt die Zinsen tief und bietet den Banken weiterhin großzügig Kredite an. Und sie will auch in Zukunft verhindern, dass der Franken zum Euro zu stark wird und so die hiesige Exportindustrie zusätzlich unter Druck bringt. Mit diesen Maßnahmen will die Nationalbank dazu beitragen, dass sich die Schweizer Wirtschaft tatsächlich möglichst bald erholen kann. Denn noch steht die Erholung laut Nationalbank auf tönernen Füßen.
Evelyn Kobler. Es gibt Aufklärungskampagnen, es gibt immer wieder Razzien, es wird einiges unternommen, aber offensichtlich nützt das alles einen alten Hut. Zwischen 3 und 20 Milliarden Dollar werden je nach Schätzung jährlich mit Kinderpornografie im Internet umgesetzt. Crime pays, Schweinereien lohnen sich. Nun schlägt der UNO-Menschenrechtsrat Alarm. Höchste Zeit findet die UNO-Sonderberichterstatterin Najat Mijid-Mala. Fredrik Steiger hat in Genf mit ihr gesprochen.
Seit gut einem Jahr ist Najat Mijid-Mala UNO-Sonderberichterstatterin für Kindesmissbrauch. Mit dem Thema vertraut ist die marokkanische Kinderärztin bereits seit langem. In ihrer Heimat kämpft sie seit Jahren für Rechte und Schutz von Kindern. Das erklärt die Werf, mit der sie auftritt. Das Problem der Kinderpornografie und Pädophilie, so meint sie, habe ein dramatisches Ausmaß angenommen.
C'est une industrie qui rapporte. Et on estime, en fonction des estimations, ça va de 3 à 20 milliards de dollars.
Man habe es mit einer hochrentablen Industrie zu tun, die jährlich je nach Schätzung zwischen 3 und 20 Milliarden Dollar umsetze. Tatsächlich, durchschnittlich 750.000 Kunden weltweit schauen sich zu einem x-beliebigen Zeitpunkt Sexbilder mit Kindern an. Die Zahl der einschlägigen Websites hat sich innerhalb weniger Jahre auf fast 500.000 verdoppelt. Und noch schlimmer sei,
ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les images sont de plus en plus violentes et c'est des enfants de plus en plus jeunes.
Die Bilder würden immer brutaler. Die Kinder, die gezeigt würden, immer jünger. Bisweilen seien es noch nicht mal 2-Jährige. Und beim Gezeigten gäbe es keine Schranken mehr. Von Vergewaltigungen über Folter bis zu Sex mit Tieren. Dass weltweit immer mehr Kinder Zugang zum Internet haben, erleichtert auch den Pädophiliekriminellen das Geschäft. Oft stellen Minderjährige von sich aus recht freizügige Bilder ins Internet, die dann dort anders arrangiert und für Sexszenen umkomponiert werden. Die minderjährigen Opfer werden in öffentlichen Foren kontaktiert, oft von Erwachsenen, die sich als Altersgenossen ausgeben und Schritt für Schritt Kinder zu persönlichen Treffen überreden. Leider fänden viele Aufklärungskampagnen nur punktuell statt permanent statt.
Le système est toujours en décalage. La preuve, regardez si vous revoyez, au début on parlait de pornographie mettant en scène des enfants, donc on pensait bande dessinée. Après l'internet est arrivé.
Auch die Gesetzgebung hinke oft hinter der kriminellen Realität her. Zum Kindersex in Comics seien das Internet und später die Mobiltelefonie gekommen. Und Herstellung und Konsum seien heute völlig globalisiert. Das missbrauchte Kind lebt im Land A, der Hersteller von Sexbildern im Land B, der Server steht im Land C, der Kunde konsumiert im Land D.
Il n'y a pas de frontières, parce que vous pouvez avoir un pays qui a développé les meilleurs outils du monde, mais on peut aller exploiter un enfant.
Es gebe, so Najat Mijidmala, keine Grenzen mehr. Gemessen daran sei die internationale Kooperation längst nicht ausreichend.
Il y a la législation effectivement, mais le vrai problème c'est que ça pose la dimension de la vie privée, de la liberté d'accès. Et donc effectivement, ça.
Zumindest in westlichen Ländern habe man inzwischen die Tragweite erfasst, aber gerade dort behindere oft der gesetzliche Schutz der Privatsphäre oder der Schutz der Handels- und Gewerbefreiheit den effizienten Kampf gegen Kinderpornografie. Dazu komme die Herabsetzung des gesetzlichen Schutzalters. Die Kinderärztin bestreitet heftig, dass 13- oder 16-jährige Kinder voll bewusst in sexuelle Handlungen einwilligen könnten.
Des sociétés plus conservatrices, ce n'est pas leur problème, parce que de toute façon, ils pensent ou que la religion les protège ou que les valeurs les protègent et donc.
Konservative Gesellschaften wiederum fühlten sich fälschlicherweise durch ihre Normen und religiösen Prinzipien vor dem Übel geschützt. Die UNO-Expertin fordert auch, dass Internetfirmen, Foren wie Facebook oder Twitter, Suchmaschinen wie Google und nicht zuletzt Mobiltelefon- und Kreditkartenfirmen sowie Banken gesetzlich verpflichtet werden, sich am Kampf gegen Kinderpornografie zu beteiligen.
Je pense que s'il y a pas une responsabilité légale des compagnies bancaires à vraiment pour qu'on puisse suivre le flux financier.
Man müsse die Geldströme ermitteln und unterbrechen. Najat Mijidmala glaubt nicht, dass es gelinge, den Missbrauch von Kindern gänzlich zu stoppen. Sie sei zu sehr Realistin.
L'arrêter globalement, je ne le crois pas. Par contre, si vraiment il y a un engagement de tous les acteurs et à un niveau mondial.
Doch wenn sämtliche Akteure sich wirklich engagierten, und zwar weltweit, alle Staaten und alle Firmen, wenn die Aufklärung intensiviert werde, dann, so meint sie, ließe sich das Problem wenigstens eingrenzen.
Fredrik Steiger. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Stichworten. Hohe Absätze am Gewerkschaftskongress. Und immer tiefere Absätze im Zeitungsgeschäft. Dazu das Dossier. Zuerst aber Augenschein in Lampedusa. Das war bis vor kurzem der Schauplatz schrecklicher Flüchtlingsdramen. Seit diesem Frühling ist dort aber kaum mehr ein Flüchtlingsschiff gelandet. Der Grund? Libyens Gaddafi lässt wegen eines Abkommens mit Rom kaum mehr Flüchtlingsboote in Richtung Süditalien in See stechen. Auf Lampedusa ist man froh darüber, aber immer mehr wird den Menschen dort auch klar, die Flüchtlingsströme haben auch Geld auf die abgeschiedene Insel fließen lassen. Geld, das nun fehlt. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis war dort.
Sanft brannten die Wellen an die Mole im Süden von Lampedusa. Hier wurden noch bis vor kurzem beinahe täglich Flüchtlingsschiffe verteut. Jetzt liegt der Landungssteg verlassen da. Das nahe Empfangslager für die afrikanischen Flüchtlinge ist leer. Dafür tummeln sich an den nahen Stränden die Touristen, aber längst nicht mehr so viele wie früher, sagt Bernardino de Rubeis, Bürgermeister von Lampedusa.
Wir haben inizialmente un calo del 35%, tanto. Non certamente solo per colpa degli immigrati, ma per una crisi internazionale.
Die Zahl der Übernachtungen ist dieses Jahr um 35% zurückgegangen. Das hat weniger mit den negativen Schlagzeilen zu tun, die es wegen der vielen Flüchtlinge gab. Das behaupten zwar viele hier, ist aber falsch. Schuld ist die internationale Krise. Der Rückgang im Tourismus ist sehr bitter für uns, denn er ist praktisch die einzige Einnahmequelle für die 5000 Einwohner, die hier leben. Noch im vergangenen Jahr kompensierten die bis zu 1000 Helfer, Polizisten und Soldaten, die wegen der Flüchtlinge auf der Insel stationiert waren, den Rückgang im Tourismus, indem sie so manches Hotelbett belegten oder sich in den zahlreichen Restaurants und Trattorie verpflegten und das nicht nur im Sommer wie die Touristen, sondern das ganze Jahr über. Doch die sind jetzt alle weg und den Lampedusanern werde schmerzlich bewusst, dass ihre Insel nicht nur preislich Mühe hat, neue Touristen anzulocken, ein Flug ab Mailand kostet doppelt so viel wie ins nahe Tunesien, sondern auch wegen der verschandelten Umwelt, sagt Giuseppina Nicolini von der Umweltschutzorganisation Legambiente.
Turismo innanzitutto è arrivato con i missili di Gaddafi e quindi è arrivato in maniera non programmata, non neppure voluta, cioè.
Der Tourismus auf Lampedusa ist paradoxerweise mit den Raketen von Gaddafi gekommen. Gaddafi hat sie in den 80er Jahren auf Lampedusa abgefeuert, als Rachemaßnahme für einen amerikanischen Luftangriff gegen ihn, der von Lampedusa ausgesteuert wurde. Viele Italienerinnen und Italiener wollten in der Folge diese Insel kennenlernen, von der sie zuvor kaum was gehört hatten. Ich erinnere mich, wie die Touristen Anfang der 90er Jahre noch unter freiem Himmel schliefen. So viele kamen auf einmal. Doch dieser Boom hat der Insel nicht nur gut getan. Viele Fischer haben ihren Job an den Nagel gehängt und stattdessen Ferienhäuschen an ihren Strand gebaut. Andere stiegen in den Töff- und Autoverleih ein oder eröffneten in Bretterbuden, Restaurants und Fastfood-Beizen. Fast alles, so Giuseppina Nicolini, sei ungeordnet und überhastet erfolgt mit den bekannten Folgen, illegale Abfallhalden im Hinterland und fast alle Strände verschandelt. Langsam beginnen sich die Lampedusaner zu besinnen. Legambiente hat für die Insel nun ein Konzept für die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus ausgearbeitet.
Se non si interviene subito, potrà essere molto tardi, perché le attività tradizionali si trasmettono.
Als erstes müssen wir die ehemaligen Fischer animieren, wieder in ihre Boote zu steigen. Die Fischerei war jahrhundertelang die Basis dieser Insel. Wenn uns dies gelingt, können wir einen sanfteren Tourismus um dieses eigentliche Handwerk gruppieren mit Hotels und Gasthäusern, die nachhaltig funktionieren. Mit einem Autoverleih, der auf Solarfahrzeuge setzt, mit Restaurants, die den hier gefischten Fisch verkaufen und nicht mehr sämtliche Strände mit ihren schrecklichen Buden besetzen. Wir könnten so einen Tourismus entwickeln, der weniger Ressourcen verbraucht, da wir nicht mehr die Masse brauchen, sondern bloß noch die Klasse. Einen ersten Strand hat Legambiente von illegalen Bauten, Bretterbuden und Unrat säubern können, gegen den erbitterten Widerstand der dort illegal arbeitenden Restaurantbesitzern. Die jungen Bäume, die Legambiente dort gepflanzt hatte, wurden zweimal von Unbekannt abgefackelt. Seit einem Jahr herrscht dort aber Ruhe.
La tartaruga è importante per Lampedusa, no? È un simbolo veramente di integrità naturale.
Dieser Strand ist eine Art Symbol für unseren Kampf geworden. Die Lampedusaner sehen, dass der Strand dort wieder schön und sauber ist. Wie als Wertschätzung für unseren Einsatz kommen nun die Riesenschildkröten Garagara wieder in größerer Zahl, um hier ihr Gelege zu vergraben. Dieses Jahr werden wir zum ersten Mal einer beschränkten Anzahl Touristen erlauben, das Schlüpfen der Jungen zu verfolgen.
Der Italien-Korrespondent Massimo Agostinis war auf Lampedusa. Um die britische Linke steht es schlecht. Sie stellt zwar den Premierminister, nur der ist selten unpopulär. Und vieles deutet darauf hin, dass Labour nächstes Jahr von der Regierung abgelöst wird. Was tun? Das fragte man sich auch am Kongress der britischen Gewerkschaften in Liverpool. Man diskutierte dies, aber auch ganz anderes. Schuhmode zum Beispiel. Martin Aliot hat das alles verfolgt und schüttelt den Kopf.
Die britischen Gewerkschaften drückt der Schuh. Jahrelang haben sie, wie jeder anständige Spekulant, Millionen in ein vielversprechendes Renditeobjekt gepumpt, nur um jetzt in der Krise festzustellen, dass der Wert ihrer Investition zerbröselt ist. Die Labour-Partei, die von der Großzügigkeit der Gewerkschaften abhängig ist, hat mangels Käufern nur noch einen geringen Marktwert und ein ziemlich unverrückbares Verfallsdatum, den nächsten Wahltag. Nun will der Generalunternehmer, ein gewisser Gordon Brown, sogar noch sparen, sogar an den Löhnen im öffentlichen Dienst. Das gab er diese Woche erstmals zu, ausgerechnet vor der Jahrestagung des britischen Gewerkschaftsbundes TUC. Und wie reagierten die Anführer der Arbeiterklasse auf diese desolate Lage? Werden die Genossen auf den Einfluss, den sie genossen, schulterzuckend verzichten? Drehen sie den Geldhahn zu? Fordern Sie noch ein letztes Zückerchen, solange Labour an den Schalthebeln sitzt? Mitnichten. Wenn der Schuh drückt, dann besorgt man sich bequemere Schuhe. So einfach ist das, zumindest für die weibliche Hälfte des werktätigen Volkes. Deshalb billigten die überwiegend männlichen Delegierten des TUC diese Woche eine Motion, die dem Stiftabsatz am Arbeitsplatz den Garaus machen soll. Zum Teufel mit dem alten Schlachtruf auf Stilettos aus den Ghettos. Stewardessen, Verkäuferinnen, Sekretärinnen sollen auf ihre natürliche Größe schrumpfen und nicht mehr von ihren lüsternen Arbeitgebern dazu gezwungen werden, ihre zarten Fesseln zu gefährden. 2 Millionen Arbeitstage gingen jedes Jahr verloren, weil überhöhte Arbeitnehmerinnen aus ihren Galoschen kippten, informierte eine Podologin, eine Fußspezialistin, den reformfreudigen Kongress. Vernünftiges Schuhwerk lautet von jetzt an die Devise. Ein waschechter Wahlschlager, der nicht bloß den Gewerkschaften zu neuer Relevanz, sondern auch der ihrem Schutz anbefohlenen Labour-Partei zu einem vierten Wahlsieg verhelfen wird. Bestimmt.
Meint Martin Aliot. Wir kommen zum Dossier Presse. Wollen die Menschen überhaupt noch Zeitung lesen und wenn ja, in welcher Form? In den nächsten Tagen hoffen gleich zwei große Schweizer Zeitungen mit einem neuen Erscheinungsbild darauf, eine Antwort zu finden. Der Tagesanzeiger und die Neue Zürcher Zeitung. Anlass für uns im Echo in den nächsten paar Wochen in einer kleinen Serie von Beiträgen nach den Medien der Zukunft zu fragen. Etwa, ob die Zeitung da überhaupt noch dazugehört. Zum Auftakt berichten wir vom Jahreskongress der Schweizer Presse in Interlaken, wo die Stimmung düster war und sich die Verleger heute einiges anhören mussten. Zuerst der Bericht von Beat Zoltermann vom Kongress.
Die Verleger in der Schweiz, sie haben schon schönere Zeiten erlebt. Und ausgerechnet jetzt, wo es kriselt und sie etwas Zuneigung gut gebrauchen könnten, jetzt werden sie mit Kritik eingedeckt. Beispiel Konrad Humler, der Privatbankier und NZZ-Verwaltungsrat, sagte am Verlegerkongress, der Grund für die Krise sei nicht die Rezession, sondern die mangelhafte publizistische Leistung der Zeitungen.
Es werden nicht die wirklich relevanten Inhalte vermittelt, sondern lediglich und in verschiedener Form selbstverständlich Mainstream-News kolportiert.
Kein Wunder, seien immer weniger Menschen bereit, eine Zeitung zu abonnieren oder zu kaufen. Nur wenn sich das ändere, hätten die Zeitungen eine Chance. Bundesrat Ueli Maurer ging mit den Medien noch härter ins Gericht. Diese würden den Auftrag, der ihnen in einer Demokratie zukomme, nicht wahrnehmen. Statt wertfrei zu informieren und enthüllend zu kritisieren, lieferten sie etwas anderes, nämlich
Ungenauigkeit. Im Text steht Pfusch. Ist an der Tagesordnung. Aus dem Internet gegoogelt und schrill umformuliert, werden aus dem Nichts Schlagzeilen und aus wenig umfassende Texte.
Die Qualität der Berichterstattung verbessern, das ist ein Anliegen, das auch den Verlegern am Herzen liegt. Das betonen sie beim Pausencafé. Doch Qualität kostet und diese Kosten sind ein Problem, seit mit der Wirtschaftsflaute die Inserate wegbleiben. Es muss gespart werden, die Stimmung ist gedrückt. Auch bei Peter Wanner, dem Verleger der Mittellandzeitung.
Es wird generell schwieriger werden für die Zeitungsbranche, das ist ganz klar. Die ganz schönen Zeiten sind vorbei, aber man muss sich jetzt einrichten und schauen, wie man überleben kann.
Eine Sorge, die auch andere Regionalverleger plagt. Fast alle stecken in den roten Zahlen oder sind nahe dran. Die Aussichten sind nicht rosig. Vergleichsweise gut geht's da Verlegern kleinerer Zeitungen. Als Nischenplayer im abgegrenzten Lokalmarkt haben sie die Krise noch nicht in ihrer ganzen Härte zu spüren bekommen. Beispiel Jungfrau Zeitung, deren Verleger Urs Gossweiler sagte,
«Es läuft bei uns im Moment hervorragend und deshalb kann ich die allgemeine Stimmungslage nicht teilen.»
Doch die Jungfrau Zeitung ist eine der wenigen Ausnahmen. Sonst Krise, Krise, Krise. Auch beim Kongress selbst. Zwar findet der Anlass auch dieses Mal in einem 5-Sterne-Hotel statt, aber im Gegensatz zu früher nur noch während 2 statt 3 Tagen und die Publishers Night mit Smoking und Abendkleid wurde ganz gestrichen. Das sei in Ordnung, meint der Verlegerpräsident Hans-Peter Le Brumont.
Es passt gut zusammen, dass man in der Krise nicht alles fallen lässt, also nicht aus den schönen Hotels geht, aber dass man ein bisschen kürzer tritt.
Neue Bescheidenheit und viele Fragen also am Verlegerkongress. Eines scheint klar, die Zeitung muss irgendwie neu erfunden werden. Da ist die Krise, aber auch ein neuer Zeitgeist. Internet, Newshäppchen, Gratisblätter. Was sollen, was können die Verleger tun? Noch einmal Beat Zoltermann, er sprach mit 2 Zeitungsexperten.
Etwas mehr Fotos vielleicht und sicher mehr Farbe, doch sonst haben sich die Tageszeitungen über Jahrzehnte kaum verändert. Das sei der Hauptgrund, warum die Zeitungen heute in der Krise steckten, sagt der bekannte Zeitungswissenschaftler Philip Meyer von der University of North Carolina.
One trouble with newspapers is that they were so successful for so long that they were wary of innovation. They became very conservative.
Tageszeitungen seien lange sehr erfolgreich gewesen. Das habe dazu geführt, dass sie sich gegenüber Innovationen verschlossen hätten. Ein Versäumnis, das sich nun rächt. Denn anderes hat sich verändert in der Welt der Medien. Heute gibt es Online-Medien, die rund um die Uhr informieren, und es gibt Gratisblätter mit Kurzfutter für unterwegs. Beide haben den Tageszeitungen Leser und Inserate weggeschnappt. Gegen beides müssten die Verleger Rezepte finden, sagt Philipp Meyer.
The history of mass media is that whenever a new technology comes along, the old technology doesn't go away, it just finds a new niche.
Immer wenn neue Medien auftauchten, verschwenden die bisherigen nicht ganz. Aber sie müssten eine neue Nische finden. So wie das Kino zum Beispiel trotz Fernsehen überlebt habe, gäbe es auch für die Tageszeitungen in der neuen Medienwelt eine Funktion, erklärt Meyer. Doch wie sieht diese aus? Michael Haller, Journalistikprofessor an der Universität Leipzig, sagt:
Die heute übliche Antwort heißt ja, also die Online-Medien sind die schnellen Medien, die ja annähernd just in time kommunizieren können. Und dann ist eben die im 24-Stunden-Rhythmus produzierte Zeitung das langsame Medium. Also musst du in der Zeitung Hintergrund produzieren, große Geschichten, auch ein bisschen abgelöst von der Tagesaktualität und so weiter.
Große Geschichten statt kleine Agenturmeldungen, Hintergrund statt Breaking News. So wollen sich auch in der Schweiz Tageszeitungen neu positionieren und von den Gratiszeitungen und den schnellen Online-Medien abgrenzen. Doch genau das wäre ein großer Fehler, sagt Michael Haller. Bei dieser Strategie gehe nämlich vergessen,
dass heute jedenfalls, nach allen Studien, die ich kenne, der überwiegende Teil der erwachsenen Bevölkerung die Tageszeitung genau gleich rezipieren wie vor 15, 20 Jahren, nämlich immer noch als ihr primäres Informationsmedium. Sie wollen über ihre Zeitung am Morgen beim Frühstück oder unterwegs, wollen sie darüber ins Bild gesetzt werden, was in den letzten 24 Stunden passiert ist. Und die haben überhaupt kein Interesse daran, sich nachts irgendwie nochmal an den Laptop zu setzen und den hochzufahren, um zu gucken, ob noch was Prickelndes passiert ist.
Die Tageszeitung als primäres Informationsmedium. Das sei eine große Chance, die die Zeitungen am besten mit Retuschen und nicht mit einer Revolution packten. Es wäre laut Michael Haller falsch, gar keinen Hintergrund und nur Aktuelles zu bringen, denn beim Aktuellen seien das Internet und die Gratiszeitungen besser. Doch genauso wäre es ein Fehler, das Aktuelle aus dem Blatt zu verbannen und aus der Zeitung eine Art Zeitschrift zu machen. Das sei in Deutschland bereits versucht worden, kein Patentrezept.
Wir stellen fest, dass wenn Zeitungen zu sehr in sozusagen zum täglichen Magazin sich verändern, dann geht die Reichweite in der Leserschaft eher zurück.
Der Mix sei für das Überleben der Zeitungen entscheidend, glaubt Michael Haller. Ganz anders schätzt Philipp Meyer von der University of North Carolina die Lage ein. Er glaubt nicht, dass kleine Anpassungen reichen. Die Zeit der Allerweltszeitung sei vorbei, zumindest in den USA, wo das Zeitungssterben schon weit fortgeschritten ist.
We no longer need the economies of mass production for information. And that required that newspapers have a single product for everybody.
Die Zeit der Massenproduktion im Printbereich sei vorbei. Früher habe die Zeitung über alles Mögliche berichtet, obwohl die Leser nur wenig davon interessierte. In der Zukunft, glaubt der Autor des Buchs «The Vanishing Newspaper», werde es nur noch spezialisierte Zeitungen geben.
In the future, there will be specialized publications for people with narrow interests. And the smorgasbord, the omnibus newspaper, will surely disappear.
Sportzeitungen für Sportberichte, Wirtschaftszeitungen für Wirtschaftsberichte und Lokalzeitungen für den neuesten Krach im Turnverein. Es findet laut Meyer eine Spezialisierung statt, vergleichbar mit jener, die sich in den USA bereits bei Radio und Fernsehen durchgesetzt und zu Spartenprogrammen geführt hat. Solche Spartenzeitungen seien spannend für die Leser und für die Inserenten. Die Zeitung der Zukunft, ein Spezialistenblatt oder eine Publikation, die einen Überblick verschafft? Die Meinungen der Experten gehen auseinander, doch in einem Punkt sind sie sich einig. Die Tageszeitung wird's weiterhin geben.
Beat Soltanen, das Dossier über die Krise und die Zukunft der Zeitungen. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Roman Fehlinger, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.